Ja, ich freue mich auch, dass wir wieder hier sein dürfen. Und ich möchte euch ganz liebe Grüße von der Gemeinde Neumarkt mitbringen. Ja, und auch von den Kindern, wie die gehört haben, auch die Mama geht nach Oberasbach. Ja, sag allen ganz schöne Grüße und wir denken immer noch an die schöne Zeit bei den Pfadfindern zurück. Ja, und jetzt sind sie schon groß und sind teilweise auch schon ganz weit weg. Ich habe euch ein bisschen was Ungewöhnliches mitgebracht. Und die Kindergeschichte, die gibt es jetzt nicht vorneweg, sondern die ist so ein bisschen Teil der Predigt. Also ich werde immer wieder auch Fragen stellen, manche auch speziell für die Kinder. Und ich hoffe, dass für jeden was dabei ist und dass wir da alle was mitnehmen können. Wir sind es ja gewohnt, dass wir am Sabbat meistens die Predigt hier raus haben. Und ich möchte euch einladen, dass wir jetzt so ein bisschen gemischt eine Predigt uns mal anschauen. Und zwar aus diesem Buch, aber auch aus diesem anderen Buch, das da draußen ist. Die Natur, genau. Dieses zweite große Lehrbuch Gottes. Und da möchte ich mit euch ganz speziell anschauen, Gottes Wunder in der Zeit. Und als ich mir den Schöpfungsbericht nochmal durchgelesen habe, das ist mir vorher noch nie so aufgefallen. Ihr wisst ja, da steht dann immer, wenn jeder Tag so zu Ende geht, immer noch so ein Kommentar. Und da heißt es dann immer, und es geschah so, und Gott sah, dass es gut war. Und beim sechsten Tag heißt, und Gott sah, dass es sehr gut war. Ne? Und diesen Gedanken sollten wir so ein bisschen mitnehmen und speziell eben in puncto Zeit anschauen. Und ja, da möchte ich jetzt nochmal, das ist euer Jüngster hier in der Gemeinde. Hier möchte ich mal was fragen, weil wenn jetzt so ein bisschen größere Kinder da wären, da würde ich die mal in den Blumenstrauß schauen lassen und sie fragen, ob sie da drin irgendwo eine Uhr sehen. Und normalerweise sagt man, nee, ja, da ist ja keine Uhr. Aber wir werden sehen, es gibt interessante Dinge, auch zu diesem Punkt. Ja, über die Zeit, da gibt es diesen Vers im Prediger, den wir, denke ich, alle kennen, Prediger 3, den Vers 1, alles hat seine bestimmte Stunde und jedes Vorhaben unter dem Himmel hat seine Zeit. Im Vers 11 heißt, er hat alles vortrefflich gemacht zu seiner Zeit. Auch die Ewigkeit hat er ihnen ins Herz gelegt, nur dass der Mensch das Werk, das Gott getan hat, nicht von Anfang bis zu Ende ergründen kann. Und das werden wir auch jetzt sehen, da gibt es so viele Dinge, wo einem nur noch so der Kinnladen leicht nach unten fällt und man sagt, das gibt's doch gar nicht. Wie kann das sein? Und das, denke ich, sind nur so ganz kleine Funken von dem, was Gott alles da reingelegt hat. Und in der Schlachter gibt es dann noch die Fußnote zur Zeit. Das hebräische Wort Eid bezeichnet, für Zeit, bezeichnet die rechte, geeignete Zeit. Ja. Dann gehen wir auch schon weiter und wir gehen wieder in den Schöpfungsbericht und da heißt es, und Gott sprach, das war an welchem Tag nochmal, mit dem Licht, mit den Lichtern an der Himmelsausdehnung, das war Tag 4, ne? Erster Tag war das Licht selber und Tag 4 heißt es dann, und Gott sprach, es sollen Lichter an der Himmelsausdehnung sein, zur Unterscheidung von Tag und Nacht, die sollen als Zeichen dienen und zur Bestimmung der Zeiten und der Tage und Jahre. Okay, und ich denke, wir wissen das alles. Ein Tag ist definiert dadurch, dass sich die Erde einmal um die eigene Achse dreht. Und ja, wie lange dauert denn ein Jahr? Ideen?
365 Tage.
Sehr gut. Genau, oder gibt es da noch irgendwie weiteres?
Und alle vier Jahre ist es 366, um das praktisch auszugleichen.
Ganz genau, sehr gut, vielen Dank. Weil nämlich nach den Tagen kommen noch 5 Stunden, 48 Minuten und 46 Sekunden, laut Wikipedia. So präzise. Für eine Strecke von ja, mehr als 100.000 Kilometern, deutlich mehr als 100.000 Kilometern, die Umlaufbahn der Erde, präzise genau, bis auf die Sekunde. Ja, und wie ist es denn mit dem Mond? Der Mond braucht, da gibt es jetzt so verschiedene Berechnungen, aber ich gehe jetzt mal im Verhältnis zum Sonnenstand aus, wenn er dann wieder die gleiche Position erreicht hat, das sind 29,53 Tage. Und interessanterweise bei der viel kürzeren Strecke, bei der viel kürzeren Umlaufbahn des Mondes um die Erde, da lässt Gott einen Spielraum von über 3 Stunden eingebaut. Also, wie ich da angefangen habe, so drüber nachzudenken, da habe ich mir gedacht, ja, genau so ist Gott. Er kann ganz präzise Anweisungen geben und ganz präzise, so und nicht anders, auf die Sekunde genau. Und dann kann er uns aber genauso gut auch einen Spielraum ergeben. Und innerhalb dieses Spielraums ist alles okay. Also ich war da total fasziniert, weil, naja, wir sind ja oft unausgeglichen und da gibt es da mehr so die Leute, die das eher gern so haben wie die Sonnenumlaufbahn, ganz präzise und es muss genau so sein und vergessen dabei, dass wir auch einen Spielraum haben können. Und andere sind dann eher so die, die sich im Spielraum zu Hause fühlen. Und was? Das muss so präzise sein? Aber Gott hat beides. Und ich denke, wir sollten darauf schauen, wo er uns was gibt. Die präzise Sache oder die Spielraumsache. Und wir sehen das sogar in der unbelebten Natur. Also ich finde das eine ganz spannende Geschichte. Aber eigentlich sind wir ja bei der Zeit. Ja, zur Bestimmung der Zeiten. Da bin ich auf so eine Internetseite gestoßen, die heißt Time and Date. Und da kann man beliebige Orte eingeben und ein beliebiges Datum. Ich bin jetzt hier im Jahr 2030 gelandet. Und da wird uns auf die Minute genau gesagt, wann an diesem bestimmten Ort da in Berlin Sonnenaufgang und Sonnenuntergang ist. Im Voraus. Gott gibt der Zeit Struktur und Berechenbarkeit. Und ich möchte nicht sagen, dass Gott berechenbar ist, weil ich glaube, das wäre Gotteslästerung. Wir können Gott nie verstehen, aber er macht sich für uns berechenbar. Dafür haben wir hier Gottes Wort, dafür haben wir die Prophetie, damit wir im Voraus wissen dürfen, was geschieht, weil Gott der Herr tut nichts, außer dass er das vorher seinen Knechten, den Propheten, offenbart. Und es soll unseren Glauben stärken. Aber wir sehen diesen Effekt schon in seiner Schöpfung. Dass wir diese unglaubliche Berechenbarkeit haben. Und wir können das nicht nur mit der Sonne haben, wir können das auch zum Beispiel mit den Gezeiten haben. Wenn wir bestimmte Orte, Urlaubsorte irgendwo an der Nordsee eingeben oder am Atlantik, dass uns dann Gezeiten ausgedruckt werden. Oder, also ich hatte die Präsentation schon letzten Herbst vorbereitet, deswegen ist jetzt August 25 vielleicht gar nicht mehr so weit weg, der Wow-Effekt, aber man kann da durchaus weitergehen. Also auch hier haben wir diese Berechenbarkeit, deswegen heißt es ja auch, die Gezeiten, weil es festgelegte Zeiten von Gott sind. Und auch wieder hier bis auf die Minute. Ja, und da wäre jetzt die erste Frage, was spendet uns denn die Sonne?
Licht, Wärme.
Licht und Wärme, ganz genau, vielen Dank. Das sind die zwei Punkte, die wichtig sind. Licht und Wärme. Und jetzt die Frage, die Quizfrage, können Pflanzen Stunden zählen?
Bestimmt.
Bestimmt, ja. Na, sonst würde ich das ja nicht fragen. Und ja, das können sie. Und das Ganze nennt man mit einem Fachbegriff, weil man muss ja für alles immer einen Fachbegriff haben, Photoperiodismus. Die Definition habe ich aus Wikipedia, beziehungsweise nicht aus Wikipedia, sondern aus Pflanzenforschung und Pflanzenwissen. Und da schreiben sie, dass eben diese Steuerung für das Blühen von Pflanzen, von manchen Pflanzen, durch die Tageslänge erfolgt, beziehungsweise Ja, also genauer genommen, die messen nicht das Licht am Tag, sondern es wird noch viel besser. Vielleicht kommt jemand aus einer Gärtnerei?
Die ja, bei der Sonnenblume, das kann man sehen, die richtet sich genau, die dreht sich genauso wie die Sonne ist, dreht sich die Sonnenblume.
Ganz genau. Genau, aber es wird noch besser. Die zählt die Stunden in der Dunkelheit, die Blume. Weil am Tag kann es ja mal bewölkt sein oder klarer hell und da könnte man ja durcheinander kommen. Aber Nacht ist Nacht. Und so zählt die Pflanze die Stunden über Nacht. Hat jemand schon mal versucht, einen Weihnachtsstern nochmal zum Blühen zu bringen? Das ist genau der Punkt. Weil man lasst ja dann das Licht an und dann ist es hell und dann ist die Nacht zu kurz. Und dann blüht der Weihnachtsstern nicht mehr. Deswegen muss man den entweder in ein Zimmer stellen, wo man über Nacht kein Licht anmacht, oder man stülpt einfach irgendeine Tüte drüber, über Nacht. Dann kommt er wieder zum Blühen, weil er dann seine Zeiten hat. Und wenn man es andersrum machen möchte, zum Beispiel in der Gärtnerei, und der Blume vorgaukeln, naja, eigentlich ist es schon viel später im Jahr. Die Sonne scheint schon viel länger. Dann machen die in der Gärtnerei über Nacht für eine halbe Stunde das Licht an mit einer Zeitschaltuhr, mit Blaulicht. Und dann zählt die Pflanze und sagt, huch, die Nacht ist kurz, ich muss ja jetzt blühen. Spannend, oder? Und da ist dieser Punkt, ist die Zahl 12. Also die kann bis 12 zählen. Erste Klasse, ne? Zeitraum von 10 und dann der Zahlenraum bis 20. Ne? Das ist so erste Klasse. Das hat Gott in die Pflanzen reingelegt. Und da gibt es die Kurztagespflanzen, die Langtagespflanzen und die tagesneutralen Pflanzen. Wo das wahrscheinlich keine so große Rolle spielt oder wo Gott möchte, dass diese Pflanzen ganzjährig oder, naja, ganzjährig, aber länger blühen. Beziehungsweise am Äquator, da ist der Unterschied zu gering. Meistens kommen diese Pflanzen wie der Weihnachtsstern so aus den südlichen Gefilden. Sie sagen zwar, sie haben Winter, aber das ist kein Winter. Und der Sommer ist dann oft viel zu heiß schon. Naja, also das ist schon spannend, aber da hört das Ganze noch nicht auf. Das ist jetzt dumm. Ich stelle euch eine Frage und ihr sagt dann wahrscheinlich. Können Pflanzen noch etwas anderes messen? Oder gar rechnen? So richtig rechnen? Ja. Kennt jemand diesen Begriff der Grünlandtemperatursumme? Sagt das irgendjemandem was? Grünlandtemperatursumme? Kein Landwirt unter euch? Also das ist ein Begriff aus der Agrarmeteorologie. Und zwar Summe, ja, das wissen wir alle, da wird was zusammengerechnet, und zwar die Temperatur. Und da ist der Knackpunkt 200. Wenn 200 erreicht ist, 200 Grad, dann ist der Boden aufnahmebereit, Grünland, dass man dort Dünger ausbringen kann, dass die Pflanzen das aufnehmen. Und da gibt es eine Berechnungsformel dafür. Und die Berechnungsformel sagt, ab dem neuen Jahr, also ab Januar, wird jedes Tagesmittel, das über 0 Grad geht, 1 Grad plus, 2 Grad plus, 3 Grad plus, mit 0,5 multipliziert, also verringert. Wenn es 2 Grad sind, dann rechnet man nur 1 Grad. Und dann zählt man das so zusammen, was da alles zusammenkommt, an positiven Temperaturen. Im Februar multipliziert man das Ganze dann mit 0,75 oder 0,75. Also eigentlich ja Bruchrechnen. Und ab März zählt man dann die Temperatur so, wie die ist. Und wenn man dann auf 200 kommt, dann kann der Bauer seinen Mist ausfahren, dass die Pflanzen das aufnehmen. Aber das hat noch andere Effekte. Hat sich von euch schon mal jemand, oder nein, fangen wir andersrum. Womit beginnen die Blumen? Ich habe draußen die Liste gesehen, wer so für Blumenschmuck zuständig ist. Womit beginnt es ganz früh im Jahr mit Blumen draußen? Was sind die ersten Blumen, die kommen? Schneeglöckchen. Genau, die Winterlinge. Genau, ganz genau. Und danach kommen dann so langsam die Krokusse und so weiter. Und dann wird es richtig schön bunt. Und das hat mit dieser Grünlandtemperatur somit zu tun. Weil die nämlich, ne, magst du ja, weil die nämlich eigene, jede Pflanze hat so eigene Temperaturen, ab denen die dann blühen. Und das liegt in der Pflanze drinnen. So wie wir das gerade schon gesehen haben bei den Langzeit- und Kurzzeitpflanzen, die eine innewohnende Uhr haben. Und zwar je nach Art. Das ist sozusagen in ihre Identität hineingelegt, in die Gene. Haben das auch andere Pflanzen, wie zum Beispiel die Blumen. Und man kann das eben nachrechnen. Ich weiß nicht, ob die Pflanzen jetzt so kompliziert rechnen oder ob das Gott anders gelöst hat. Wahrscheinlich schon. Aber wir können das so nachrechnen. Ich meine, dieses Phänomen gibt es ja nicht erst, seit man das entdeckt hat, sondern es gibt es ja schon viel länger. Also, das hat mal einer der großen deutschen Astronomen gesagt, ich darf die Gedanken Gottes nachdenken. Und ich finde, das ist ja auch so. Das, was Gott da ganz am Anfang, er sprach und es geschah, das dürfen wir jetzt entdecken sozusagen. Und wow. Ja, und deswegen gibt es dann dieses Phänomen, dass wir eben einen sogenannten phänologischen Kalender haben. Also nicht den zum Abreißen und der Frühlingsbeginn, der ist immer genau da, sondern der Blick geht in die Natur und dann sagt man, oh ja, zum Beispiel hier, das hatten wir jetzt vor kurzem, der Holunder blüht. Das ist der Beginn des sogenannten Frühsommers. Und die Forsythienblüte zum Beispiel ist das sogenannte Erstfrühling. Oder das Schneeglöckchen, über das wir gesprochen haben, ist das sogenannte Vorfrühling. Und so gehen die Jahreszeiten durch. Und irgendein Merkmal in der Natur, weil Gott eben so eine präzise Uhr da reingebaut hat, danach kann man einen Kalender machen. Die rechte, angenehme Zeit. Und ja, es hört dann noch, der Biologe wird jetzt fragen, wozu, ne? Der Wissenschaftler, der Gläubige sagt, ja, worin liegt der Segen? Aber unterm Strich ist die Antwort die gleiche. Die Pflanzen blühen dann, wenn ihre rechte, angenehme Zeit gekommen ist. Und wenn Pflanzen der gleichen Art ungefähr zur gleichen Zeit blühen, dann gibt es eine bessere Bestäubung und weniger Konkurrenz durch Gottes Ordnung, wenn das alles so ein bisschen gestaffelt ist. Ne? Wenn jetzt irgendein Schneeglöckchen auf die Idee kommen wird, ja, ich blühe aber lieber im Sommer, dann wird es halt keinen Samen geben. Und dann wäre das auch viel zu heiß, weil die sind für diese Wärme gar nicht gemacht. Ne? Ja, und es gibt ja auch Blumen im Wald, der Bärlauch oder das Schneeglöckchen. Und die blühen dann, wenn sie noch genug Licht haben, wenn die Bäume über ihnen, die eine Grünlandtemperatursumme von ungefähr 600 brauchen, dass sie austreiben, wenn die noch in ihrer Winterruhe sind und keine Blätter haben. Und dann kann noch genug Licht runterkommen. Und sie blühen auch dann, dass die Samen genug Zeit haben zum Ausreifen. Wenn dann keine Fröste mehr drohen bei empfindlichen Pflanzen. Und wie das meistens so ist, Gottes Segen reicht weiter als nur für den Einzelnen. Da profitieren auch andere noch davon. Da profitieren zum Beispiel die Bestäuber, die dann eine lange Zeit einen gedeckten Tisch haben und das ihr Überleben sichert. Und wir Menschen freuen uns lange Zeit über schöne Blüten und können fast das ganze Jahr Gottes Haus mit schönen Blumen schmücken. Weil wir diese lange, lange Zeit haben, die Gott in jede Pflanze reingelegt hat. Genetisch. Ja. Leiden jetzt die Pflanzen, weil Gott ihnen so eine Ordnung in ihre Gene gelegt hat? Wer meint, dass die leiden? Eher weniger, oder? Aber ich glaube, in anderen Dingen ist die Frage dann durchaus berechtigt. Oder ja, sie haben natürlich Segen davon. Und es geht weiter. Es geht weiter. Es geht nicht nur im Großen, sondern es geht auch im Kleinen. Es gibt Blühzeiten sozusagen rund um die Uhr. Wegwarten bei der Herfahrt, wir sind an dem ganzen Meer an Wegwarten, im Straßenbegleitgrün vorbeigefahren. Wegwarten, Kürbisblüten sind Frühaufsteher. Die blühen ganz früh, erste Tageshälfte. Da muss es bedeckt sein, dass die später blühen. Mittagsblumen, ich denke, der Name ist Programm. Die wollen volle Sonne. Und dann gibt es diese Pflanzen, die schon das Wort Nacht in ihrem Namen haben. Nachtkerzen oder Königin der Nacht. Blühen und duften besonders nachts. Hat jemand von euch schon mal so eine Königin der Nacht gesehen? Beeindruckend, gell? Sehr beeindruckend. Also mein Schwager in Australien, der hat die kleine Schwester davon, wovon es die Drachenfrüchte gibt. Das ist verwandt damit. Und das ist so bombastisch. Und wenn die Morgensonne kommt, dann sieht man, wie die zusammengeht und verblüht es. Diese Schönheit für die Nacht. Ja, unglaublich. Und der Segen, es gibt Nachtfalter. Und es gibt zum Beispiel in den Tropen auch Fledermäuse, kleine Fledermäuse, die die Bestäubung übernehmen. Diese Vielfalt, die Gott hat. Naja, also wir haben gesehen, Bäume, Grünland, Blumen, die haben eine innere Uhr. Dann gehen wir doch davon aus, dass es das auch im Pflanzenreich gibt, oder? Eine innere Uhr, die von der Sonne abhängt. Und ja, die finden wir zum Beispiel am Morgen mit unserem Vogelkonzert. Also ihr könnt da mal draufgehen auf diese Webseite vom Naturschutzbund. Und die haben da so eine interaktive Vogeluhr. Die ist 80 Minuten bis zum Sonnenaufgang. Und teilweise in 5-Minuten-Takt setzen die Vögel ein. In der Früh. Und da kann man die dann anklicken und da hört man dann diesen arttypischen Vogelgesang. Die Lieder, die sie singen, die lernen sie. Aber wann sie das singen, das liegt in ihren Genen. Das macht Teil ihrer Identität aus. Im 5-Minuten-Takt. Und dann erzählt mir jemand, dass sowas durch Zufall entstanden ist. Ja. Auch hier kann man die Frage, wozu stellen? Wir wissen, Vogelgesang markiert ein Revier. Wenn jetzt alle durcheinander singen würden, dann wäre das so, wie das manche Lehrer in der Schule haben, ne? Alle reden durcheinander, keiner versteht was. Also macht man das ein bisschen auseinander. Jeder wird besser gehört, weniger Stress und es ist viel effektiver. Und Gott hat es von vornherein in die Gene gelegt, dass keiner das erst lernen muss, sondern dass das aus ihm herauskommt. Es in ihm drin steckt, diese endogene Uhr, von der wir gelesen haben. Ja, und wir wissen auch, dass Vogelgesang auch Teil der Brautwerbung ist. Und ich denke, mit der Spitzenreiter ist das Nachtigallmännchen. Wenn er noch alleine ist, dann singt er im Frühjahr ab 23 Uhr bis in den Morgen. Ja, und in der Nacht wird er sicher auch am besten gehört, weil da singen ja sonst eigentlich niemand mehr. Wir haben auch noch was ganz, ganz Tolles, wo wir jetzt nicht nur die Sonne haben oder den Mond, sondern wo wir Sonne und Mond miteinander haben. Ich denke, wir alle kennen Korallen. Und Korallen sind ja was ganz Eigenartiges. Sind es jetzt Tiere oder sind es jetzt Pflanzen? Wer wäre für Pflanzen? Wer wäre für Tiere? Okay, ja, und es sind wirklich Tiere, aber von ihrem Verhalten her, dass sie so fest an einem Ort sind, sind sie wie Pflanzen. Wie macht man das jetzt im Meer, wenn jemand festgewurzelt ist, ja, dass es dann Nachwuchs gibt? Gott hat es über die Zeit geregelt. Und das funktioniert so gut, dass wenn es dann die Zeit ist, die Korallenhochzeit, dass man das als Unterwasser-Schneesturm bezeichnet, weil das genau so aussieht. Hier ist so ein Bild davon. Der Unterwasserschneesturm. Und auch hier ist es so, dass die Arten zu unterschiedlichen Zeiten laichen und auch standortabhängig. Ich möchte euch das mal am Beispiel vom Barrier Reef kurz zeigen. Also da oben, hier das Blaue, das ist das Barrier Reef. Und ihr wisst ja, unten steht alles Kopf. Also die Leute stehen nicht auf dem Kopf, aber da ist alles andersrum. Je weiter man nach Norden kommt, umso wärmer wird's. Und deswegen fängt dieses Phänomen der Korallenhochzeit auch oben an, wo es am wärmsten ist, in Ufernähe, weil sich da das Wasser am schnellsten erwärmt. Denn der Impuls, wie wir hier lesen können, der Impuls geht von der Wassertemperatur aus. Und hier ist der Knackpunkt 26 Grad. Und die Wassertemperatur steigt nur um knapp 2 Grad. Könnt ihr euch das vorstellen? Ihr seid irgendwo im Wasser und die Temperatur steigt um nicht ganz 2 Grad und ihr merkt es? Krass, oder? Das ist ja nicht, dass man jetzt mal hier einen Finger reinsteckt und da einen Finger reinsteckt und dann vielleicht noch sagen kann, ja okay, das Wasser da drin ist ein bisschen wärmer, sondern die sind ja immer in diesem Wasser. Aber wenn das diese 26 Grad erreicht sind, dann wissen die, oh, jetzt ist es an der Zeit, jetzt müssen wir da in die Produktion gehen. Und im Folgemonat, 4 bis 6 Tage nach Vollmond, da laichen dann die einzelnen Arten an ihrem Standort nach Einbruch der Dunkelheit. Wie war das? Gott hat die Lichter gesetzt zur Bestimmung der Zeiten. Für die rechte, angenehme Zeit. Und es funktioniert seit der Schöpfung. Es war so und siehe, es war gut. Und es ist funktioniert immer noch. Die Frage, ob auch Menschen eine innere Uhr haben, denke ich, die erübrigt sich fast, weil wir wissen auch mittlerweile, wo diese Uhr teilweise sitzt. Und zwar gibt es da im Hypothalamus, da bin ich jetzt zu klein dafür, aber da sind ja diese drei wie Walzen, ne? Und da unter dieser Walze, der mittleren, da ist so ein kleines wie eine Erbse. Und das ist dieses... Wie heißt der? Suprachiasmatische Nukleus oder SCN. Der empfängt Impulse von speziellen Lichtrezeptoren in den Augen und macht dann so die Feinjustierung. Und wie das halt so bei Forschern ist, die schauen immer, ja, geht es denn auch anders? Und dann hat man Leute mal in einen Bunker gesetzt, also die wurden vorher schon gefragt, für ein paar Wochen, um zu sehen, funktioniert es denn in dem Bunker auch noch, wenn das Licht immer gleich ist. Und siehe da, das ist eine ziemlich fest verdrahtete Geschichte. Das war ziemlich stabil über Wochen. Ja, wie funktioniert diese innere Uhr denn auf körperlicher Ebene? Ich denke, da wissen wir ziemlich viel auch drüber. Wir kennen ja auch die 8 Ärzte. Wir haben vielleicht auch die Vorträge von der Barbara O'Neill gesehen, die darüber ja auch spricht. Die Leber verwertet manche Nahrung nur zu bestimmten Tageszeiten. Über Nacht sinkt die Körpertemperatur, es ist die Zeit für Reparaturen, Regeneration, der Schönheitsschlaf. Informationsspeicherung im Gehirn, sehr spannend für jeden, der lernen muss. Und viele Hormone und Enzyme werden in der Ruhephase im Körper aktiv. Wachstumshormone werden ausgeschüttet, Zellen erneuert, die Haut regeneriert, Wunden heilen. Das Knochenmark bildet frisches Blut, das Gewebe entsäuert. Also von Kopf bis Fuß, vom Gehirn wenn man sich irgendwo am Fuß verletzt hat. Das hat was mit dem Tages- und Nachtrhythmus zu tun. Weil auch wir eine rechte, angenehme Zeit haben. Ihr kennt es vielleicht, blaues Licht, sehr schädlich, nach Sonnenuntergang noch abends am Computer sitzen oder an diesen anderen Medien mit Bildschirmen, weil das einen Einfluss hat. Das kann bis auf Zellebene gehen und da Vorgänge stören. Das ist, also es ist krass, wie tief das gehen kann. Und wir können das. Also ich meine, wir sind keine Korallen, wir funktionieren nicht, weil das Gott uns so reingelegt hat. Also wir funktionieren schon so, aber wir können uns entscheiden, dagegen zu leben. Im Gegensatz zur Koralle. Und was passiert dann? Es gibt erhöhte Unfallgefahren, das wissen wir aus den Statistiken von Versicherungen, speziell in den Nachtstunden zwischen 2 und 3 Uhr. Das ist auch für bei Nachtschichten die Zeit, wo sehr viel, also mehr Unfälle passieren. Wir kennen das, wenn wir in Urlaub fliegen vom Jetlag. Ne? Wenn wir dann, wenn der Körper plötzlich in eine andere Zeit verfrachtet wird und er innerlich eigentlich noch auf eine andere Zeit umgestellt ist. Und es braucht Schlaflosigkeit, Müdigkeit, Konzentrationsprobleme, bis wir dann wieder angepasst sind. Und wenn wir dann angepasst sind, dann gehen wir wieder in den Flieger und fliegen zurück. Naja, so ist es. Und wer Nachtschichten schiebt, leidet später mit höherer Wahrscheinlichkeit unter Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Lungenkrebs und stirbt früher. So weit sind sie mittlerweile, dass sie das sagen. Und ja, Ursache dafür könnte der veränderte Tag-Nacht-Rhythmus sein. Also statistisch gibt es da einen relativ deutlichen Zusammenhang zwischen Nachtarbeit und bösartigen Tumoren der Brust, der Prostata und des Darms. Krass, oder? Was das Gegenteil von Segen ist. Ne? Ja, und das, also da muss ich sagen, das ist meine Altersgruppe und ich bin auch so jemand, der abends vielleicht einmal gern versumpft und dann noch irgendwas sich anschaut oder anhört oder ne. Und da haben die einen Langzeitversuch gemacht, eine Beobachtungsstudie über 28 Jahre mit ziemlich vielen Leuten. Und die sind ja meistens sehr aussagekräftig, also so diese Langzeitgeschichten, jetzt nicht nur ein paar Wochen oder so. Und da fanden die raus, die Angestellten, die im Alter von 50 Jahren eine Schlafdauer von weniger als 6 Stunden angegeben hatten, waren zu 22% häufiger erkrankt. Demenz, Alzheimer, diese Geschichten. Gehirnerkrankungen, degenerative Gehirnerkrankungen. Im Alter von 50, das kam dann aber etwas später. Wie war das mit, man erntet, was man sät? Krass, wer denkt da dran, wenn man sich noch fit fühlt und ich muss das jetzt machen oder so, aber wir investieren da auch in unsere Gesundheit in der Zukunft, wenn wir diese Dinge bedenken. Und das Dumme ist, man macht es meistens vorher, wenn man noch so diese viele Lebensenergie hat und meint, ach ja, das stecke ich doch weg. Also ich meine, die durchgemachten Nächte, je älter man wird, umso mehr leidet man an solchen Dingen, ne? Wenn die Schlaflosigkeit dann zuschlägt. Ja, und sie wissen auch, sie sagen auch, das ist erst ansatzweise erforscht, was eigentlich der Schlaf alles mit uns macht. Und da gibt es dann auch so ein Phänomen, dass wir über Nacht eine Reinigungsfunktion haben. Da rutschen dann die Gehirnzellen so ein bisschen auseinander und eine Flüssigkeit im Gehirn, das Gehirnwasser, das kann dann da durch und macht da mal sauber, jede Nacht. Aber dafür müssen wir schlafen. Dafür müssen wir schlafen in der Zeit. Und es wird massiv gestört, wenn wir da zu lang warten. Und wir müssen dem System auch die Zeit dafür geben. Und schon spannend, oder? Ja, und jetzt möchte ich euch diesen Mann vorstellen. Der ist schon verstorben, der stammt aus Rumänien und ist dann in die USA gegangen, ist ein Wissenschaftler, Dr. Franz Hallberg, und er wird auch als der Vater der Chronobiologie bezeichnet, also Effekte oder Phänomene in der Biologie, die mit Zeit zu tun haben. Und ich habe dieses Zitat jetzt mal gelassen, das ist das englische Originalzitat aus einem anderen Vortrag von jemandem, den ich euch auch noch zeigen möchte. Und der sagt, Menschen unterliegen nicht nur einem täglichen Rhythmus von ungefähr 24 Stunden. Wir erinnern uns an die Bunkerversuche. Wir funktionieren auch nach wöchentlichen Rhythmen, nicht nur nach einem, nach wöchentlichen Rhythmen, einem 7-Tage-Rhythmus. Diese Rhythmen sind angeboren und autonom. Die laufen ab, ohne dass wir die beeinflussen oder willentlich steuern können. Ich meine, wir können natürlich dagegen schießen. Das geht schon. Aber die sind angeboren, so wie wir das bei den Pflanzen, bei den Korallen, bei den Vögeln gesehen haben. Teil dessen, was uns ausmacht. Teil unserer Identität, was uns definiert. Und Gott saß und er sprach, es ist sehr gut. Ja, und wir wissen aus der Geschichte, kennen wir den Feldversuch in der Französischen Revolution. Da hat man dann gegen Gottes Zeitplan, alles neu, alles anders, die 10-Tage-Woche eingeführt. Darüber schreibt Schwester Weid im Großen Kampf, der wöchentliche Ruhetag wurde aufgehoben und stattdessen wurde jeder 10. Tag der Zecherei und Gotteslästerung gewidmet. Und wir haben da auch zum Beispiel ein Schriftstück aus der damaligen Zeit, aus Worms, als die Woche 10 Tage hatte. Da müssen sich alle Bürgerinnen und Bürger, auch die Schulkinder in den neu ernannten Dekadentempeln treffen. In umfunktionierten Gotteshäusern. Und wir wissen, dass dieser Feldversuch nicht lange gedauert hat, weil Menschen und Tiere krank wurden. Weil sie nicht nach der rechten, angenehmen Zeit leben konnten. Ja, also die Folie von diesem Franz Halberg habe ich aus einem Vortrag von diesem Mann hier, das ist der Laron Cole, und der hat darüber englische Vorträge. Der hat als Jugendlicher, glaube ich, war das, da wollte er am Sabbatnachmittag immer Biber anschauen. Und er ist dann in den Wald gegangen und hat nach den Bibern gesucht, und da waren die nie da. Bis er draufgekommen ist, am Sabbat sind die nie da. Ja, Biber sind, denke ich, in der Natur zusammen mit Ameisen und Bienen die Tiere, wo man wirklich sagen kann, die arbeiten. Das sind Baumeister. Das sind Baumeister, das sind Wasserbaumeister, die Wasserregulation übernehmen. Und er hat dann bei einem seiner Vorträge, da hat er drüber gesprochen, da hat er dann diesen netten Herrn da getroffen. Und er hat erzählt, ja, weißt du, ich komme aus einem Stamm und meine Vorfahren, die hatten auch solche Biber. Und die haben sich die angeguckt und haben sich überlegt, der große Gott muss sich dabei was gedacht haben. Wir machen das jetzt auch so. Wir arbeiten an diesem Tag auch nicht, an dem die Biber nicht arbeiten. Wenn Menschen von Tieren lernen. Und wenn ihr euch das angucken wollt, also dieser Laron Cole, da gibt es diese Videos, ich glaube, da gibt es jetzt mittlerweile noch 2 oder 3 andere, da spricht er eben über die Biber und auch über andere Tiere, More Animals That Rest on Saturday. Das ist sehr spannend, wirklich spannend. Und ja, und dann möchte ich euch was von Crystal Witten erzählen, die erwähnt er auch, die kennt er, ich habe von ihr leider kein Bild gefunden, ich glaube, die ist Dozentin in Loma Linda. Und die hat in Texas Neurowissenschaften studiert. Und die hat das Nervenwachstum oder das Wachstum von Nervenzellen an Mäusen und Ratten untersucht. Und dann hat die festgestellt, ups, da gibt es immer eine Zeit und da findet dann ein signifikant erhöhtes Wachstum der Nervenzellen statt. Regelmäßig. Immer. In einer bestimmten Zeitspanne in der Woche. Wann? Ah, genauer. Weil die hatte ja nur ihre Wellen oder ihre Aufzeichnungen. Und dann hat die geguckt. Und dann hat die geguckt, wann ist es denn genau da in Texas, wo sie an der Uni war? Freitagssonnenuntergang. Wir erinnern uns an Times and Dates, ne, mit Sonnenaufgang und Sonnenuntergang. Sonnenuntergang Freitagabend bis Sonnenuntergang Sabbatabend. bei Mäusen und Ratten. Dieser angeborene, autonome, wöchentliche Rhythmus. Einer von mehreren, den wir haben, den finden wir am sogenannten Tiermodell. Weil man ja immer sagt, da kann man dann vom Tiermodell auf den Menschen schließen. Also ich nehme das ganz stark an, dass das bei uns auch so ist. Ja, und das bringt uns natürlich dann an diesen Punkt, dass wir wieder in die Bibel schauen und dort lesen, und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, denn an ihm ruhte er von seinem ganzen Werk, das Gott schuf, als er es machte. Und er hat diese anderen Dinge, diese Rhythmen, schon einen Tag zuvor oder zwei Tage zuvor in seine Schöpfung gelegt. Er sprach und es stand. Und dann haben wir dieses Gebot, das sagt, gedenke an den Sabbattag und heilige ihn. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am siebten Tag ist der Sabbat des Herrn. Und er hat uns da einen Segen gegeben. Es ist schon ein paar Jahre her, ich bin noch auf der Suche nach dieser Studie. Da stand im Adventisten heute ein Bericht von einem Mann, der sich gefragt hat, ja, wie ist es denn? Ist der Ruheeffekt an allen Tagen gleich? Und dann ist er das durch die ganze Woche durchgegangen, wie das halt Wissenschaftler so machen, und hat es also an körperlichen Phänomenen. Ich weiß jetzt nicht mehr, was es genau für Phänomene waren, aber man kann das messen. Vielleicht der Cortisolspiegel, vielleicht der Blutdruck, was auch immer. Und hat geguckt, wann ist diese Ruhe und Entspannung von den Wochentagen am größten. Und er war sehr verblüfft, denn er hat das Gleiche entdeckt wie schon die Crystal Witten. Am Sabbat. Am Sabbat. Ja, dieser Segen Gottes, den wir bei den Vögeln gesehen haben, den wir bei den Blumen gesehen haben, den können auch wir uns nehmen oder abholen. Beziehungsweise er kommt zu uns. Das ist uns gar nicht bewusst. Aber ich hoffe, wir nehmen das nicht nur auf einer körperlichen Ebene mit, sondern wir holen uns vor allen Dingen diese geistliche Ebene ab. Denn die Bibel sagt uns ja, dass der Sabbatsegen ein Erkenntnissegen ist. Dass wir Gott erkennen, wer er ist, und dass wir Gott erkennen, was er für uns tut. Dass wir den Erlösungsplan verstehen, dass wir ihm näher kommen, dass wir ihn sehen. In diesen Dingen, die wir so schwer begreifen können, wie wir das ganz am Anfang schon gelesen haben im Prediger. Ja, Gottes Wunder in der Zeit. Ich möchte jetzt nochmal eine ganz kurze Zusammenfassung machen. Die belebte und unbelebte Schöpfung bewegt sich und handelt nach Gottes Zeitplan. Alles hat seine Zeit. Sonne und Mond ziehen ihre Bahn zur Bestimmung der Zeiten. Pflanzen wachsen und blühen nach ihrer inneren Uhr und haben davon Segen. Vögel künden nach ihrer inneren Uhr den Tag und erfreuen unser Herz. Die Korallenhochzeit zeugt von Gottes präzisen Zeitplan. Und es geschah so. Ja, wollen wir denn auch diesen Segen erleben? Oder leben wir Römer 1? Denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen. Weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, da Gott es ihnen offenbar gemacht hat. Ja, da möchte ich euch noch eine kleine Anekdote von der Crystal Witten erzählen mit ihren Ratten und Mäusen. Die ist dann ganz aufgeregt zu ihrem Professor gegangen und hat gesagt, ah, da möchte ich meine Arbeit drüber schreiben. Und dann hat sich der das angeguckt. Nee, darüber schreiben Sie keine Arbeit. Der wurde dann krank für längere Zeit und in dieser Zeit hat sie diese Arbeit darüber geschrieben. Sie wollen das nicht erkennen, obwohl das Gott ihnen doch offenbart hat. Und sie können das durch Nachdenken an seinen Werken wahrnehmen. Wir können in die Geschichte blicken und das sehen. Wir können in die Naturwissenschaft blicken und das sehen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Wir könnten das aber auch so machen wie diese einfachen Indianer irgendwo in der Prärie, die gesagt haben, ja, wenn Gott es den Bibern zeigt, dann sollten wir das vielleicht auch machen. Ja. Und was erkennen wir in Gottes Werken? Römer 1, 21, denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt. Oder spricht diese Botschaft zu uns, die sagt, fürchte Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Und betet den an, der den Himmel und die Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat und die vielen Wunder, die wir darin sehen können. Gesegneten Sabbat.
Amen. Amen.
Wunderbarer Vater im Himmel, ja, wir erkennen schemenhaft die vielen Dinge, die du in deiner Weisheit und Allwissenheit auch in die belebte und unbelebte Natur gelegt hast, Herr. Und bitte hilf uns, ja, dass wir unseren Willen doch in rechter Weise verwenden, dass wir mit den Vögeln zusammen zur rechten Zeit dich loben und preisen und von diesem Segen uns doch etwas abholen, den du uns so gerne geben möchtest. Und bitte hilf, dass noch viele Menschen das erkennen und dass sie sich nicht von Argumenten wie altem oder neuem Bund davon abhalten lassen, sondern öffne ihnen auch die Augen für die Dinge, die du mit deinem Finger in die Gene und auch in die Natur geschrieben hast. Und hilf, Herr, dass wir nicht müde werden, dass wir in rechter Weise diese Botschaft auch weitertragen, solange die Tür offen ist und solange Menschen sich entscheiden können. Hab Dank dafür. Amen.
Amen.